Lass uns einfach einen Moment stille werden vor unserem Herrn. Herr, ich danke dir, es tut so gut, ja, dir selber zu begegnen, zum Herz der Anbetung zu kommen, zu dir zu kommen. Und Herr, wir sind jetzt hier, wir sind offen für dich, für dein Reden, für das, was du in unserem Leben bewegen willst. Danke, dass du ja, lebendig bist, dass du uns liebst und dass wir dir jetzt so begegnen dürfen. Amen. Ja, wenn man Menschen fragt, was Anbetung ist, finde ich immer, Kinder können manchmal sehr gut ausdrücken, um was es geht. Manchmal besser als wir Erwachsenen, weil wir Erwachsene manchmal viele Worte machen. Ein dreijähriges Mädchen, das also mit ihrer Mama den Geburtstag geplant hat, abends beten sie und dann sagt das Mädchen mit Inbrunst, aber Jesus lade ich auch zu meinem Geburtstag ein. Das ist Anbetung. Sie wusste, Gott, Jesus zu begegnen, ist gut und wichtig. Oder ein anderes Mädchen, etwas älter, 4 oder 5 Jahre alt, liest mit der Mutter die Weihnachts-, sie liebt die Ostergeschichte, so die Ostergeschichte, und sie sagt, es ist schön, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, dass er wieder auferstanden ist. Aber wenn die Römer das nochmal machen, dann komme ich mit meinem Hubschrauber, hole Jesus da ab und bringe ihn ins Krankenhaus. Weil Jesus für sie so wichtig war. Das war eine Größe in ihrem Leben und ich fand das sehr schön ausgedrückt. Ein Junge, Finn, hatte zum Beispiel gesagt, Jesus ist der netteste Mensch, den ich kenne. Also das ist theologisch nur halb korrekt, ne? Aber er hat den Kern erkannt. Jesus zu begegnen ist schön. Oder ein Junge, dem hat Jesus ein bisschen leid getan, weil er sagt, Jesus könnte nie baden gehen, der kann ja über Wasser laufen. Aber er hat erkannt, Jesus kann Wunder tun, der ist größer, da kann man eigentlich nur staunen. Das finde ich immer sehr schön. Staunen, Anbetung, Gott begegnen. Wir sind leider manchmal, glaube ich, zufrieden, so die Spitze vom Eisberg zu sehen. Wir machen Anbetung oft fest an bestimmten Dingen, Liedern, Gebeten, Äußerlichkeiten. Und wie wir gestern gehört haben und auch heute nochmal hören werden, ist Anbetung eben mehr. Anbetung hat was mit dem ganzen Leben zu tun. Und es wäre schade, wenn wir mit der Spitze des Eisbergs zufrieden wären. Ich habe mich gefreut, dass du gestern den Bibelvers zitiert hast, über den ich predige, wenn ihr einmal weitermacht. Als Jesus von Schriftgelehrten gefragt wird, was denn jetzt der Kern der Gebote sei, dann macht Jesus das in unserem bekannten, in der Zusammenfassung des Alten und des Neuen Bundes, des Wichtigsten überhaupt. Er sagt eben, denn das Zweite, was später kommt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, über das werden wir heute nicht reden, sondern er sagt diesen Satz, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand oder deiner ganzen Kraft. Das sagt Jesus, das ist der Kern, wenn es darum geht, mit Gott unterwegs zu sein. Und ich möchte das mit ein paar Punkten deutlich machen. Der erste Punkt, den habe ich mir übernannt, Anbetung als Blickerweiterung. Anbetung als Blickerweiterung. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber sie ist auf jeden Fall lustig und ich hoffe eigentlich, dass sie nicht passiert ist, aber es könnte so sein, wo also ein Reporter die Waldbrände in Kalifornien beobachten will. Er macht mit dem Flughafen, mit so einem Flugbetrieb aus, dass die ihn darüber fliegen. Er kommt also an dem Flughafen an, sieht ein startbereites Flugzeug, steigt ein und sagt, los geht's. Der Flieger hebt ab und als sie unterwegs sind, sagt er irgendwann zu dem Piloten, fliegen Sie doch mal da in die Waldbrände, fliegen Sie 2 bis 3 Mal so relativ nah drüber, so gut wie es geht und so langsam wie es geht. Und da fragt ihn der Pilot, ja warum denn? Und da sagt er, ja ich muss ein paar Fotos machen, ich bin von Beruf Fotograf, deshalb will ich Fotos machen. Dann wird der Pilot ganz leise und sagt, Sie sind nicht der Fluglehrer. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das, aber der Kern ist, für uns Menschen ist wichtig, ob der, der das Flugzeug fliegt, ob der, der unser Leben leitet, ob der in der Lage ist, es wirklich eben zu können. Also Menschen können das nicht, sie können uns nicht immer helfen, so bemüht wie sie sind, aber Gott kann. Und darum brauchen wir Anbetung, dass wir diesen Blick immer wieder bekommen, dass Gott kann, dass er der Richtige ist an der richtigen Stelle. Wir sagen ja hier in unserem Vers, du sollst den Herrn, also den, das war der Titel des Königs, des Höchsten, den man sich vorstellen kann, der Schöpfer, der Erhalter der Welt, der Beweger der Welt, der, der wirklich Herrschaft hat, den soll man lieben. Und nochmal, wenn man den liebt, dann soll das eben deutlich machen, der kann und der will helfen. Ich habe diesen schönen Satz gelesen, wenn ihr einmal weitermacht, egal wer Präsident ist, Jesus ist König. Darum geht es. Selbst wenn wir mit unserem Präsidenten unzufrieden sind, wenn man vielleicht auch manche nicht mag, entscheidend ist, wer König ist. Und Gott ist König. Und das ändert alles. Darum, wenn wir mal die Möglichkeit haben, in der Bibel zu lesen, wer Gott ist, wenn wir es im Gottesdienst hören, wenn andere Christen das uns erzählen, wenn wir es in Liedern singen, das hilft uns, die Perspektive zu wechseln, einen neuen Blick zu bekommen, den man braucht. Sehr eindrücklich ist Psalm 73, als der Psalmbeter sieht, wie gut es den Stolzen in der Welt geht, die, die ohne Gott leben. Und er verzagt innerlich und sagt, die haben Wohlstand, den fallen, die können fast nicht mehr aus den Augen gucken, weil sie so fett sind, weil es ihnen so gut geht. Und er ist innerlich verzweifelt und dann kommt dieser Vers, der sein Leben wirklich ändert. Dann heißt es nämlich in Psalm 73, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen, es war zu schwer für mich. Und jetzt kommt, was ihn geändert, was seine Einstellung geändert, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, dort begriff ich. Wisst ihr, der Gottesdienst oder die Bibellese, Lieder, christliche Lieder, Gespräche mit christlichen Freunden sind solche Momente, wo Gott deine Perspektive ändern will. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du sagst, ich kann es nicht begreifen. Und wenn man dann liest oder hört, wer Gott ist, dann bekommt man wieder Mut und hat eine neue Blickrichtung und kann Dinge anders einordnen, sortieren. Das ist das, was wir Christen brauchen. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht von den Senioren, habe ich schon mal erzählt. Sieht unappetitlich aus, aber das hat mir jemand als Beispiel gebracht. Er hat, also die Senioren kennen schon, der Taumelkäfer. Der Taumelkäfer hat eine Besonderheit. Rechts könnte man das vielleicht erkennen. Der hat 4 Augen. 2 oben und 2 unten. Und der schwimmt auf der Wasseroberfläche. Mit 2 Augen guckt er immer nach unten, um seine Beute zu finden und zu gucken, dass er nicht gefressen wird. Mit 2 Augen guckt er nach oben, damit er auch da sieht, was sich so bewegt. Und jemand hat gesagt, wir Christen, wir brauchen im Prinzip 4 Augen. Also nicht nur den Blick nach unten, wir brauchen immer wieder den Blick nach oben. Natürlich können wir nicht 4 Augen haben, aber wir brauchen diese Momente, diesen Blickwechsel auf Gott zu schauen, zu sehen, wer Gott ist, weil das alles ändert. Jemand hat mal gesagt, anbeten heißt auch, das Herz, den Geist und die Seele voll machen mit Wahrheiten über Gott. Also mich so richtig füllen lassen, zu erkennen, wer Gott ist und was er kann. Und wenn dann Gott im Alten Testament fragt, den Abraham in 1. Mose 18, einmal weiterklicken bitte, da sagt er, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und es ist eine rhetorische Frage. Er will dem Abraham sagen, du wirst ein Kind bekommen, auch wenn es nicht mehr geht, weil ich der Herr bin und ich es dir versprochen habe. Und das, darauf kommt es mir an, dass Anbetung wirklich etwas in uns bewegen kann. Und das möchte ich dir und mir mitgeben. Jemand hat mir gesagt, alles, was Gott jemals getan hat, das habe ich als Zitat, klick mal weiter, alles, was Gott jemals getan hat, kann er auch heute tun. Alles, was Gott irgendwo getan hat, kann er auch hier tun. Und alles, was Gott für irgendjemand getan hat, kann er auch in deinem Leben tun. Und darum ist es wichtig, auf Gott zu schauen, zu erkennen, wer Gott ist, weil es unseren Blick in die richtige Richtung lenkt. Dass wir sehen nicht nur mit zwei Augen nach unten, sondern auch, wer Gott ist, wir sehen auch nach oben. Ein zweites in unserem Vers heißt er, liebe Gott, den Herrn, deinen Gott. Und ich finde, Anbetung ist auch immer ein Akt der Dankbarkeit, weil wir reden ja von deinem Gott, dass du und ich etwas mit Gott erlebt haben. Es soll mal eine Firma gegeben haben, die hat eine Kuchenmischung herausgebracht, wo man nur noch Wasser hinzufügen wollte. Interessanterweise wollte kaum jemand diesen Teig, dieses Zeug kaufen. Untersuchungen haben ergeben, dass es den Leuten zu einfach war. Und die Firma hat einfach das Rezept abgeändert. Ab jetzt mussten die Leute noch ein Ei hinzufügen, ein bisschen mehr rühren. Und dann ging der Kuchen plötzlich, war es ein Bestseller sozusagen. Warum? Weil wir Menschen gerne etwas tun wollen. Wir wollen uns nicht einfach beschenken lassen. Und wisst ihr, das gibt's manchmal auch gegenüber Gott. Gott will uns beschenken, aber manchmal wollen wir doch ein bisschen damit beigetragen haben, dass Gott uns gut findet. Wir wollen selber irgendwie sagen, das habe ich mir auch so ein Stück weit verdient. Aber Anbetung macht uns deutlich, dass das nicht geht. Es ist ein Akt der Dankbarkeit, weil wir das nicht hätten können. In Epheser 2 sagt Paulus einmal, eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfangt sie allein durch den Glauben, ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Wisst ihr, da zerstört Gott so ein bisschen diesen Machbarkeitswahn, unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit und sagt, das gibt's nur geschenkt. Und weil es nur geschenkt ist, erwarte ich von euch oder ist es angemessen, dass ihr dankbar lebt, dass ihr in diesem Bewusstsein lebt. Ich habe mal irgendwo gelesen, diese Geschichte von den Jüngern im Sturm. Also wir kennen die, Jesus schickt die Jünger voraus, die Jünger geraten in den Sturm und dann kommt in der frühen Morgenstunde Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Sie denken, es sei ein Geist. Dann sagt Jesus, ich bin's. Petrus fragt, ob er auf den Wellen gehen darf, rausgehen darf. Er darf es, er ist am Untergehen. Jesus rettet ihn, holt ihn heraus. Und das Interessante in dieser Geschichte ist ein Vers, den man am meisten überliest. Da heißt es nämlich dann, einmal weitermachen, in Matthäus 14, Vers 33, da beteten ihn die Jünger an, du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Warum ist der Vers so erstaunlich? Das ist das erste Mal, wo von den Jüngern berichtet wird, dass sie Jesus anbeten. Die haben schon ganz viel mit Jesus erlebt. Die haben erlebt, wie er Menschen geheilt hat, wie er Unmögliches getan hat, wie er vollmächtig gepredigt hat. Die waren sogar bereit gewesen, ihren Beruf aufzugeben, Jesus nachzufolgen, ihre Sicherheiten an den Nagel zu hängen. Aber bisher war noch nie die Rede davon, dass sie Jesus angebetet haben. Wisst ihr, was der Unterschied war, warum sie jetzt Jesus anbeten? Weil es das erste Mal gewesen ist, dass Jesus sie selber gerettet hat. Bisher haben sie miterlebt, wie Jesus andere gerettet hat. Und dieses Mal haben sie selber erlebt, wie Gott ihr Leben, Jesus ihr Leben aus dem Sumpf gezogen hat. Stellt euch vor, du guckst in einem Moment noch dem Tod ins Auge und im nächsten Moment schaust du auf Jesus, der einfach sagt, Sturm, schweige, der Sturm schweigt. Und du schaust dem Herrn der Welt ins Angesicht. Das hat sie verändert. Selber Gerettete zu sein, das ist der Unterschied. Dein Gott. Wisst ihr, wenn wir Gott bewundern als Schöpfer, in dem ersten Gedanken habe ich ja gesagt, dass Gott groß ist, das ist wichtig, keine Frage. Aber wenn wir Gott als Schöpfer nur bewundern, dann staunen wir. Wenn wir Gott für seine Weisheit bewundern, dann möchten wir davon lernen. Wenn wir Gott für seine Kraft bewundern, möchten wir uns auf diese Kraft verlassen. Aber nur wenn wir erlebt haben, dass Jesus unser Retter geworden ist, uns gerettet hat, dann haben wir wirklich verstanden, was das Herz der Anbetung ist. Dass jemand mich aus dem Sumpf gezogen hat, mit meiner Sünde fertig geworden ist, mir das Leben gerettet hat. Max Lucado hat das mal so formuliert, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, das lese ich vor. Der erste Schritt zur Freude ist die Bitte um Hilfe, die Anerkennung der moralischen Not, das Zugeben der inneren Schwäche. Und dann sagt er, die Gottes Gegenwart schmecken, sind die, die ihren geistlichen Bankrott erklärt haben, die zu Gott kommen und sagen, Herr, meine Hände sind leer, mein Rücken sozusagen ist voll mit dem Sack meiner Schuld und ich brauche deine Gnade. Die sagen vor Gott, ich habe nichts. Und er sagt das nochmal, das sind Menschen, die erkannt haben, die Schränke sind leer gefegt, die Taschen sind leer, die Möglichkeiten sind dahin. Sie haben aufgegeben, Gerechtigkeit zu verlangen, sondern sie bitten nur noch um Gnade. Das ist ein Wesen der Anbetung. Wenn ich erkannt habe, ich bin ein Geretteter, ich konnte nichts dazu beitragen, dann soll mich das dahin führen, Gott zu loben, zu sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich gerettet hast, nicht nur die anderen, mich. Ein kleiner Seitenausschlenker, wenn du noch nicht weißt, ob Jesus in deinem Herzen ist, dann möchte ich dich einladen, das festzumachen. Jesus möchte auch dein Retter sein und sagen, ich kann deine Schuld tragen, ich bin auch für dich gestorben. Und er lädt dich ein, mit ihm ganze Sache zu machen. Ein drittes, Anbetung als Ausdruck meiner Liebe. Das heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Lieben. Stellt euch vor, wie schwer es ist, manchmal Leuten etwas zu schenken, die schon alles haben. So, wenn man Eltern oder Großeltern was schenken will. Die sind ja schon wieder im Alter, dass die immer das verschenken, was sie übrig haben. Ne? Den kann man schon gar nichts mehr schenken. Und jetzt stell dir vor, du sollst dem Gott des Universums etwas schenken, der alles besitzt, alles hat, der alles gemacht hat, dem sowieso alles gehört. Was kann man so jemandem schenken? Das Einzige, was man Gott wirklich schenken kann, ist sich selber. Und sagen, Herr, ich schenke dir meine Liebe. Ich schenke mich dir. Mehr kannst du Gott nicht geben. Und ich glaube, dass es auch das ist, was Gott von uns möchte. In 1. Johannesbrief heißt es, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Nochmal, Gott, wir bringen das manchmal durcheinander. Und das wurde gestern auch schön deutlich. Das hast du, finde ich, auch ganz toll so gesagt. Dass es Gott nicht um Äußerlichkeiten geht. Auch nicht um unsere Lieder, so schön die sind. Und das ist gar nicht negativ. Es geht ihm auch nicht um deine Anstrengung, um deine Mühen. Wenn wir Regeln einhalten. Jesus fragt nicht danach, hast du alle Regeln eingehalten? Hast du heute gesungen? Hast du Bibel gelesen? Sondern Jesus fragt, hast du mich lieb? Also diese Frage erschreckt mich manchmal, hast du mich lieb? Wisst ihr, weil ich manchmal erkenne, ich bin so beschäftigt für Jesus, das ist das Problem manchmal für Pastoren oder für Menschen im vollzeitlichen Dienst, sie tun viel für Jesus, aber lebe ich mit Jesus? Die Frage, einmal weiter, wir kennen das, Petrus, als Petrus Jesus verleugnet hat, 3-mal, kommt Jesus und was macht Jesus als erstes, als er dem Petrus begegnet? Er empfängt ihn mit Essen. Er hat für die Jünger gekocht. Der hält dem Petrus keine Vorträge und sagt, jetzt warte ich erstmal, bis du alles geklärt hast. Der hat für die Fisch gebraten und lädt die ein zum Essen. Und dann nimmt er Petrus ganz seelsorgerlich beiseite und stellt ihm 3-mal diese Frage, vom Wortlaut ein bisschen anderes, aber im Prinzip 3-mal diese Frage, liebst du mich? Das ist das, was Jesus uns fragt, dich und mich. Aber Liebe steht nicht im luftleeren Raum. Ne? Also ich glaube, dass es Gott nicht in erster Linie um unser Gefühl geht, das auch wichtig ist und oft auch unterbewertet wird. Aber Jesus möchte, dass wir ihn zum Mittelpunkt machen. Dass Gott mein Leben durchziehen kann, prägen kann in allen Bereichen meines Lebens. Dass ich bemüht bin, Gottes Gebote zu achten. Jesus sagt das selber mal so, einmal weiter. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also Jesus redet nicht von der Liebe, die irgendwo da oben schwebt und nur gefühlsmäßig. Ich sage, die hat Auswirkungen. Und er möchte natürlich dann auch, dass man der Liebe Ausdruck gibt. Und wir haben das vorhin schon gehört, es gibt wenig, wie man der Liebe zu Gott besser Ausdruck geben kann als durch Singen oder Musik. Lest mal Luther, der war glühender Verehrer der Musik, war selber auch Musiker. Also, aber er hat das immer so gesagt, Musik ist mit das Beste, was man tun kann. Wer singt, hat doppelt gebetet zum Beispiel. Also viele so Zitate, wo er über Singen gesprochen hat. Und ich bin überzeugt, wenn wir singen, ist nicht entscheidend erstmal, wie gut ich singe, sondern es ist wichtig, mit welcher Einstellung ich singe. Was ist in meinem Herzen? Ich habe gelesen von einem Mädchen, die berichtet hat, kennt ihr noch Tenzing? Tenzing waren so Jugendchöre, die sich getroffen haben, da konnte man einfach hingehen und dann teilweise lange, moderne Lobpreislieder mit Jugendlichen singen. Und sie schreibt, sie war da gewesen bei Tenzing, einmal, weil sie wusste, das ist so cool für Jugendliche, ne? Modern, pfiffig. Sie wollte einfach Gott zur Ehre singen und sie hat gesagt, waren auch ein paar nette Jungs dabei, das war auch ein positiver Nebeneffekt. Und dann schreibt sie, aber ein Junge hätte sie besonders berührt, mit dem sie nicht gerechnet hätte. Dann haben die Jugendlichen 40 Minuten gesungen, dann kam Jugendpastor und hat so ein bisschen was zum Thema Anbetung gesagt. Und hat dann auch gesagt, dass es sehr schön sei, dass man sich hier in unseren Ländern sozusagen versammeln darf, ohne Angst zu haben, wenn man laut singt für Jesus, dass man das einfach so tun darf. Und dann hat dieser Jugendpastor gesagt, und ich möchte euch einen Freund von mir vorstellen, Richard. Und hat den Richard nach vorne kommen lassen. Richard hatte eine Hirnschädigung, sah durch die Hirnschädigung auch, man hat das auch äußerlich gesehen, und auch in seinem Reden gehört und hat gesagt, dieser Richard, mein Freund, der liebt Jesus und er will euch jetzt von Jesus singen. Und dann hat der Junge angefangen zu singen, ich liebe Jesus. Und das Mädchen hat gesagt, ich habe manchmal den Text gar nicht verstanden, was der gesungen hat. Und es war manchmal auch gar nicht schön, was er gesungen hat. Aber als ich diesen Jungen gesehen habe, habe ich gemerkt, der singt, was er glaubt. Der singt, Jesus liebt mich wirklich und er war tief bewegt. Und fast die ganzen Leute mussten weinen oder waren zu Tränen gerührt, weil jemand das so mit Herzen singen konnte, ich liebe Jesus und Jesus liebt mich. Was ist Jesus wichtiger? Die Qualität oder unser Herz? Ich will die Frage gar nicht abschließend beantworten, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Jesus das Lied von dem Richard geliebt hat. Weil es aus dem Herzen kam, weil echte Liebe dahinter war. Und wenn du von Herzen singst, liebt Jesus das. Also ich bin noch nicht fertig, das ist uns immer drei, wundert euch nicht. Ich habe heute 24 Punkte, nein, 5. Anbetung als Typsache. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich so in unsere Szene gucke, die christliche Szene, dass Anbetung manchmal nicht nur eine Frage ist vom Eisberg, was oben liegt und das, was drunter liegt, wird übersehen. Manchmal habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, wir wollen, dass alle das so ähnlich machen wie wir. So und so müsse das sein. Und das wurde gestern auch deutlich, dass das nicht so ist, sondern dass Gott wirklich da auch eine große Freiheit hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass es kubische Melonen gibt. Ich zeige euch mal welche aus Japan. Kubische Melonen. Die werden als junge Melonen in so einen Kunststoffbehälter gesetzt und müssen dann wachsen und werden dann alle kubisch. Die Erklärung der japanischen Händler ist, man kann die dann besser in den Kühlschrank legen. Die kippen ja nicht um. Ne? Im Wagen weiß man, wenn so eine Melone rumrollt. Das stimmt aber nicht. Der eigentliche Grund ist, so eine Melone in Japan kostet dann 90 Euro. Ich glaube, das Geld ist der eigentliche Grund, warum die kubisch sind. Man kann damit auch Geld verdienen. Aber wisst ihr, so ein bisschen möchte ich so sagen, wenn es um dieses Thema geht, wie kann ich Gott loben, dass wir uns nicht in eine Form pressen lassen, die nicht unsere ist, sondern Gott uns von innen nach außen in diese Form presst, die für ihn sozusagen, die zu uns passt. Was meine Form ist, wir haben gestern darüber geredet, dass es manchmal auch kulturell verschieden ist, wie enthusiastisch manchmal Christen Gottesdienst feiern. Manchmal hat das auch ein bisschen mit Kultur zu tun. Ich habe 4 Kinder, 3 Söhne und eine Tochter und die sind alle verschieden. Man sollte es nicht glauben. Da gibt es einen, der Älteste, der liebt Musik und hat mehr so diesen technischen Bereich der Musik auch im Auge, dass er eben sich mit Mischanlagen, fragt mich nicht was, auskennt. Er hat auch Medientechnik studiert, macht aber auch Musik. Dann der zweite Sohn, die gleichen Eltern, hat mal Gitarre angefangen wie sein Vater, aber wie sein Vater hat das auch schnell wieder gelassen. Der sitzt im Gottesdienst, singt manchmal nicht mit. Ärgert mich manchmal als Vater, ne? Aber der ist ganz anderes. Der dritte Sohn, der liebt Musik und macht Musik, hat aber von der technischen Seite nicht so viel Ahnung. Und meine Tochter, die ist noch zu klein, das kann ich euch noch nicht verraten, da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Aber was ich sagen will, wenn du Gott anbeten willst, dann kann das manchmal verschiedene Formen annehmen, wie man das, wo Menschen besonders Gott begegnen und anbeten. Also bei vielen ist es wirklich in der Musik und darum ist es auch so wichtig. Aber es gibt ein Buch von Gary L. Thomas, 9 Wege, Gott zu lieben. Klickt einfach mal weiter. Das erste gibt's den Naturtyp. Der begegnet Gott wirklich in der Natur. Also, dass er staunt, wenn er in der Natur spaziert und wandert, was Gott geschaffen hat. Das zweite, der sinnliche Typ, der eben sehr angesprochen wird von Dingen, die eben mit verschiedenen Sinnen zu tun haben. Du hast gestern erzählt, manchmal bei euch malen Leute zum Beispiel nebenher, dürfen malen und Gott anzubeten. Das wäre zum Beispiel so ein sinnlicher Typ. Der traditionsliebende Typ, die sind bei uns meistens nicht so. Das sind Leute, die sehr oft Form und Regeln lieben. Vielleicht manchmal eher in Landeskirchen anzutreffen. Der asketische Typ, das sind Menschen, die können am besten anbeten, wenn gar keine anderen da sind. Die setzen sich zu Hause ins stille Kämmerlein, was wir alle tun sollen, aber da sind sie Gott besonders nah und erleben, dass Gott in ihrem Leben sie besonders anspricht. Weiter. Der aktivistische Typ, der erlebt Gott, wenn er etwas tut für Gott. Na, dann ist er Gott ganz nah. Er macht etwas und erlebt, ach schön, jetzt erlebe ich, wie Gott handelt. Und das ist für ihn Anbetung. Der fürsorgliche Typ, das ist jemand, der Menschen in Nöten hilft, der sich um die Armen kümmert und da Gott besonders spürt, hier ist Gott jetzt. In dem anderen sehe ich Christus sozusagen. Der enthusiastische Typ, das sind so die sehr begeisterungsfreudig sind. Ich werde jetzt nicht zu allem so viel sagen, weiter. Der kontemplative Typ, der ist der so eine sehr herzliche Beziehung zu Jesus, das ist ihm wichtig. Ne? Der sagt nicht nur, Jesus, mein Vater, da geht ihm das Herz auf, wenn er hört, Jesus ist mein Vater. Oder wenn Jesus mein Geliebter ist, dann schweben die sozusagen auf Wolken davon. Was nicht negativ ist, das ist ihre Art, da sind sie Gott ganz nah. Und das Letzte, der intellektuelle Typ, es gibt Menschen, die Gott anbeten, wenn sie was Tolles gelesen haben in der Bibel oder irgendwas verstanden haben, sagen, super Gott. Das ist gewaltig. Und ich möchte euch Mut machen, entdeckt auch so ein bisschen eure Form, wo ihr Gott am besten anbeten könnt. Das Letzte, Anbetung als etwas Ganzheitliches, wir haben schon gehört, das heißt ja, mit deinem ganzen Herzen, Seele und Kraft oder Verstand, der ganze Mensch soll eigentlich Gott anbeten. Anbetung kann man nicht trennen. Unser Leben soll letztlich irgendwas mit Anbetung zu tun haben. Ich soll so leben, dass ich Gott Ehre geben kann. Kolosser 3, Vers 23, wir kennen es alle. Alles, was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Und deshalb war Martin Luther auch der Überzeugung, dass man auch schmutzige und unangenehme Arbeiten als Werk, als reines und heiliges Werk für Gott tun kann, Er sprach davon, wenn man Mist schaufeln muss oder Windeln waschen muss, das kann man als heiliges, reines Werk für Gott tun, wenn man es aus reinem Herzen tut. Und darum hatte Luther den Menschen Mut gemacht, lebe deinen Beruf als Berufung, dass Gott dich dahingestellt hat. Tu deinen Beruf für Gott, im Alltag für Gott, lebe für Gott. Ein letztes Beispiel von einer Alkoholikerarbeit, einer christlichen Alkoholikerarbeit, die mit einem Mann zu tun hatten, der Johannes hieß. Und dieser Johannes, als Alkoholiker, hatte er sein Leben fast kaputt gemacht. In der christlichen Alkoholikerarbeit ist er zum Glauben gekommen. Und das Erstaunliche war, wie Gott diesen Menschen verändert hat. Und die Arbeiter aus diese christliche Therapiearbeit hat gesagt, sie hatten selten einen Menschen erlebt, den Gott so liebenswürdig umgestaltet hat wie diesen Menschen. Und haben gesagt, dieser Mensch, nachdem Gott ihn umgewandelt hat, verändert hat, wollte wirklich Gott auch die Ehre geben mit dem, was er tut. Und er hat gesagt, dieser Mensch war sich nicht zu schade, die geringsten Arbeiten da in diesem Haus zu tun. Er hat gesagt, wenn Alkoholiker sich erbrochen hatten, war er derjenige, der das weggewischt hat. Wenn Leute auf der Toilette die Toilette sehr schmutzig hinterlassen hatten, ist er da hingegangen und hat das gemacht. Und dann haben die gesagt, und das Interessante war, der hat das so fröhlich gemacht, dass man gemerkt hat, er tut das wirklich für Gott. Das war eben sozusagen eine Freude, Gott dienen zu dürfen, auch in diesen Aufgaben. Und das Erstaunliche war, als sie da mal so eine evangelistische Veranstaltung hatten, uns aufgerufen haben zum Glauben, ist ein anderer Alkoholiker nach vorne gekommen, ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, ich möchte Gott mein Leben geben. Und ich möchte werden wie Johannes. Und dann hat der Prediger zu ihm gesagt, ist ja schön, aber es wäre, glaube ich, besser, du würdest werden wie Jesus. Und dann hatte der gesagt, ja, aber ist denn Jesus so wie Johannes? Das war seine Frage, weil er diesen Johannes kennengelernt hat. Das fände ich eigentlich schön, wenn das Leute über mein Leben mal sagen würden. Ich glaube, so weit bin ich noch nicht, dass Leute das so vergleichen würden. Aber ich möchte euch einfach Mut machen, das nochmal so zu sehen, da, wo Gott dich hingestellt hat, lebe es als Berufung. Das ist der Ort, an dem Gott dich gebrauchen will. Auch wenn du vielleicht im Moment an einem anderen Ort sein willst, das kann auch sein, dass du da irgendwann mal bist, aber im Moment, da wo du bist, lebe das als Berufung und sag, da will ich das für den Herrn tun, mit bestem Wissen und Gewissen. Und du wirst feststellen, das ist nicht so einfach. Das geht wirklich nur, wenn wir immer wieder uns von Jesus abhängig machen. Ich möchte das abschließen. Also ich hoffe, das wurde so deutlich. Also in dem Seminar fand ich das so toll, dass uns das so mitgegeben wurde, Anbetung als Lebensstil. Und Musik, du hast ja gesagt, eine wichtige Facette im Gottesdienst, weil Musik, unsere Herzen auch so anrührt. Aber ich hoffe, es wurde auch deutlich, dass Anbetung eben etwas mit unserem ganzen Leben zu tun hat. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir uns zulassen, dass Jesus uns von innen nach außen verändert, so wie er uns haben will. Dass es uns gelingt, uns immer wieder Gott vor Augen zu malen, Jesus vor Augen zu malen, damit ich sehe, erkenne, wer mein Herr ist, dass ich derjenige bin, der von Jesus gerettet wurde und sagt, Herr, ich möchte dir dankbar sein und bleiben, ich möchte von dir lernen. Und ich bin so wirklich von Herzen bewegt, dass du mich aus meiner Verlorenheit herausgeholt hast. Und ich wünsche dir und mir, dass wir wie immer wieder an dem Punkt bleiben und sagen, Herr, ich brauche dich wirklich. Also allein, wenn ich das höre, was ich selber gesagt habe, merke ich, ja, das geht nicht ohne Jesus. Ich brauche Jesus wirklich. Und lasst uns zum Schluss einfach nochmal beten, Jesus einladen, uns zu verändern, uns zu prägen, ja, und diese Möglichkeit der Anbetung als Lebensaufgabe zu sehen, dass wir das einfach nochmal so formulieren können. Herr, ich danke dir für das tolle Wochenende, für die guten Impulse, die wir bekommen haben, Und ich danke dir, dass Musik Menschen so anspricht. Das ist ein wunderbares Geschenk. Und du kannst uns helfen, dass wir da eine gute und weise Lösung für uns als Gemeinde finden, wie das auf Dauer dann eben sein kann, was das bedeutet. Aber ich danke dir, dass wir das auch gehört haben, dass Anbetung eigentlich viel mehr ist, dass unser ganzes Leben dir Ehre geben soll. Und wir brauchen das. Wir haben es gehört, dass wir nichts haben, was wir dir bringen können, dass wir gerettet sind, allein aus Gnade. Gib, dass wir dankbare Menschen bleiben, die ja immer wieder zu dir kommen und das zum Ausdruck bringen. Und ich danke dir, dass wir aber auch auf dich schauen dürfen und erkennen können, dass du der König bist, dass du mit unserem Leben fertig wirst, mit dem, was uns bewegt. Ich danke dir, Herr, dass du uns einlädst und uns fragst, ob wir dich lieben, dass du uns zur Liebe einlädst, dich zu lieben. Herr, und wenn wir dann sehen, was das bedeutet, da erkennen wir, Herr, wir brauchen dich. Wir bleiben abhängig von dir. Die Gnade nur kann uns auch weiter prägen, die Begegnung mit dir. Aber hilf uns, dass wir in der Liebe wachsen. Und schenke uns, dass wir das mit unserem ganzen Wesen tun können, dass wir ganz dahinter stehen können. Und wir wollen das heute Morgen auch nochmal so bekennen, da wo du uns hingestellt hast, hilf uns, das als Berufung zu sehen, dass das unser Ort ist. Ob zu Hause, im Beruf, im Seniorenheim, wo wir sind. Herr, da hast du uns hingestellt und da können wir und sollen wir alles, was wir tun, zu deiner Ehre tun. Und ich danke dir, Herr, wenn wir das tun, dass wir damit auch andere Menschen prägen dürfen. Ja, aber auch vor allem selber geprägt werden. Und so wollen wir dich loben, dich preisen und dir von Herzen danken. Amen. Das Lied? Da sagst du nichts anderes. Ja, das, weil ich ja als ersten Punkt hatte, dass Gott groß ist, wir diesen Blick haben, wollen wir das jetzt auch singen, so groß ist der Herr.
Die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht. Das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß. Derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist. Als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm.
So groß ist der Herr. Damit haben wir angefangen. Damit kommen wir langsam zum Ende des Gottesdienstes. Ich möchte euch noch mit einigen Ansagen für die kommende Woche versorgen. Wir haben eine sehr schöne Tradition dieser Gemeinde. Die ist, dass wir den Geburtstagskindern, den Großen und den Kleinen, gratulieren.